Willkommen beim Podcast von We Like Max über die Zeitschriftenbranche und ihre Macher. Mein Name ist Christian Kallenberg und ich freue mich auf spannende Gespräche. Heute mein Gast Lutz Thalmann, Geschäftsführer von Axel Springer Corporate Solutions. Hallo Lutz.
Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
Ich bin sehr, sehr gespannt, Lutz, was du heute erzählst, denn eigentlich ist Corporate Solutions bei euch ja ein, habe ich den Eindruck, ein sehr schweigsames Unternehmen. Ihr kommuniziert in meinen Augen nicht ganz so viel wie vielleicht die Wettbewerber. Ist das eine richtige Wahrnehmung oder ist das falsch?
Die Wahrnehmung ist auf jeden Fall richtig. Wir haben ja Axel Springer Corporate Solutions 2010 gegründet. Wir sind dabei Frank Palo, mein Geschäftsführungskollege, und ich selber. Wir sind vorher von Gruner und Jahr hierher gekommen, von der Financial Times Deutschland, und haben dann erstmal gedacht, wir testen das einfach mal so aus, wie das hier bei Axel Springer so alles funktioniert. Deswegen haben wir uns ganz am Anfang auch gar nicht den Namen Axel Springer Corporate Solutions gegeben, sondern erstmal unter dem Deckmantel neue Geschäftsfelder gestartet. Und auch heute ist es leider noch so, oder was heißt leider, wir machen tatsächlich relativ wenig von dem, was wir unseren Kunden predigen, selber. Das heißt, unser Marketing ist irgendwo unterdurchschnittlich laufend sozusagen. Das liegt aber einfach daran, dass wir es bis dato ganz gut geschafft haben, über Mund-zu-Mund-Propaganda weiterempfohlen zu werden und dadurch eben auch immer wieder neue spannende Mandate gewonnen haben. Jetzt ist eben künftig die Frage, wird es eigentlich immer weiter so bleiben, dass wir so schweigsam sind nach außen, oder stellen wir die Cases, die wir so machen und eben auch die Erfolge, die wir so haben, künftig ein bisschen weiter in der Öffentlichkeit dar?
Na, heute fangen wir damit an. Und ihr habt ja auch eine Menge zu erzählen eigentlich, ist mein Eindruck. Läuft bei euch 2020 oder wie ist es?
2020 läuft insgesamt, zumindest sind wir soweit ganz gut im Plan irgendwie, alles so, wie wir uns das vorgestellt haben, trotz Corona. Wir haben tatsächlich bei einigen Kunden deutlich weniger Geschäft zu verzeichnen, die eben durch die Pandemie betroffen sind. Das ist eben Deichmann zum Beispiel, die ja eine Zeit lang ihre Filialen schließen muss. Bei vielen anderen Kunden läuft es aber toi 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 ganz gut weiter, das Geschäft, was ja auch generell so ein bisschen für unser Geschäft spricht, ist ja diese Langfristigkeit. Wenn wir einmal einen Vertrag mit Unternehmen machen, haben die eben meistens ein langfristiges Kommunikationsbedürfnis. Und dieses Kommunikationsbedürfnis besteht eben auch dann fort, wenn irgendwie sowas reinhaut wie eine Krise. Es sei denn, es ist eben zum Beispiel die Lufthansa, wo wir die Mitarbeiterkommunikation machen und wo dann natürlich erstmal etwas weniger Geschäft stattfindet.
Also ihr habt dieses Jahr die KfW dazu gewonnen. Das ist ja schon mal großartig. Was war denn so das Low 2020, wo du sagst, boah, das hätt's jetzt so professionell gesehen, dieses Jahr nicht gebraucht?
Ja, tendenziell ist es natürlich die ganze Corona-Krise, das Mega-Low 2020. Einmal natürlich tatsächlich, weil die Lufthansa weniger Geschäft macht bei uns, wie ja auch bei einigen anderen Content-Marketing-Agenturen. Dann ist es aber natürlich auch so diese Gesamtsituation. Wir merken eigentlich jetzt durch Corona, dass sich bestimmte Trends nochmal verstärken. Das ist auf der einen Seite total positiv. Also überall da, wo wir mit Unternehmen über digitale Projekte reden, kriegen wir auf einmal totalen Rückenwind und das Geschäft entwickelt sich schneller. Wir merken aber auch, dass dieses ganz klassische Print-Only-Geschäft noch schneller zurückgeht, als wir es vorher so dachten. Weil eben tatsächlich da, wo noch Print-Magazine erscheinen, zum Beispiel im Bereich Mitarbeiterkommunikation, schon einige Unternehmen anfangen, Frequenzen zu kürzen, auf Umfänge zu kürzen und diese ganzen Dinge. Und insgesamt ist es für uns schade, diese ganze Corona-Pandemie, weil wir bis dato relativ stark auf persönlichen Vertrieb gesetzt haben. Das heißt, wir waren mit vielen Kommunikatoren im Gespräch, haben die besucht und dann mal rausgefunden, wo es bei denen drückt und wo wir helfen können. Und diese ganzen Themen, die entfallen jetzt gerade eben ein ganzes Stück weit.
Jetzt hast du schon gesagt, Print ist auf dem Rückzug. Ihr habt ja, finde ich, ein ganz, ganz tolles Magazin auch im Portfolio. Ich hoffe, das bleibt auch so, von Roland Berger, den Think Act. Ist das irgendwas, wofür sich Roland Berger damals aktiv entschieden hat, zu sagen, ja, wir möchten gerne Print machen? Oder ist das einfach schon so lange bei euch im Portfolio, dass Print damals noch die einfach naheliegendste Lösung gewesen ist?
Wir haben den Titel übernommen direkt, nachdem wir hierher gekommen sind. Das ist so Ende 2010, Anfang 2011 gewesen. Und das war für uns erstmal ein sehr großer Vertrauensbeweis von Roland Berger, weil es uns als Agentur damals so richtig noch gar nicht gab. Wir sind also mit einem kleinen Haufen von Freelancern dann angefangen und haben dieses Magazin gemacht. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt. Durch ganz verschiedene Personalkonstellationen bei Roland Berger machen wir das jetzt mittlerweile im 10. Ja, was man vielleicht nicht so sieht, ist, dass es mittlerweile nicht mehr nur Print ist, sondern wir planen tatsächlich pro Jahr drei große Kommunikationsaufschläge. Diese sind natürlich eng mit der Strategie von Roland Berger verknüpft und da ist es eben so, dass wir auf mehrkanalige Kommunikation setzen. Es gibt zum einen eben das Print-Flaggschiff, was eben in dieser Target Group von CXOs immer noch gerne zur Hand genommen wird, wo wir auch tatsächlich viel qualitatives Feedback für kriegen. Und dann ist es eben so, dass wir relativ viel Kommunikation machen über über LinkedIn. Das haben wir die letzten Jahre aufgebaut. Und zwar ist die Strategie eigentlich so, dass wir B2B-Influencer nutzen. Roland Berger ist sehr gut verbandelt mit führenden Persönlichkeiten aus Akademia. Also wenn es um Stanford, MIT und Co. geht, dann kommen wir da eigentlich immer an tatsächlich total tolle Interviewpartner ran, die irgendwie mit ihrer Forschung glänzen können. Und über die berichten wir dann, beziehungsweise die lassen wir dann zu Wort kommen in unserem Magazin. Oder eben auch CEOs von großen Unternehmen, die dann bei uns zu Wort kommen. Und die wiederum teilen dann unsere Inhalte, wenn wir die schön aufbereitet haben, eben auch total gerne über LinkedIn und andere Kanäle und sorgen so dafür, dass Roland Berger als Marke gut aufgeladen wird.
Das heißt, wenn ihr jetzt auf Neukunden fangen geht, klar ist immer das Bedürfnis des Kunden ausschlaggebend, wie man rangeht, aber wenn ihr dann das ganze Portfolio an Möglichkeiten auspackt, was ihr zur Verfügung stehen habt an Kommunikationskanälen, an welcher Stelle kommt da Print, kann man das sagen oder ist das eigentlich ganz individuell je nach Kunde?
Ich habe erst gedacht, als deine Einladung kam, Christian, oh Mensch, Scherz, cool Podcast, habe ich ja mal richtig Lust drauf. Dann habe ich gedacht, okay, wenn das irgendwas mit Max ist, ist es eigentlich noch das, wofür wir wo so richtig stehen wollen, irgendwie im Mittelpunkt oder bringt uns das vielleicht in eine Richtung, wo wir gar nicht so wahrgenommen werden wollen. Letztendlich habe ich mich natürlich trotzdem gefreut und wir führen das Gespräch heute. Das heißt also schon mal, Print ist immer noch weiter, was auch ganz wichtig ist. Trotzdem muss man sehen, dass wir uns im Laufe der letzten 10 Jahre, Frank und ich sind jetzt eben seit September 2010 hier, total stark transformiert haben. Das ist auch das, was immer noch den Reiz des Geschäftes ausmacht. Mittlerweile ist das Gros unseres Geschäftes tatsächlich sehr digital geworden und Print nimmt eine immer kleinere Rolle ein. Ich kann aber gerne mal berichten, wie das insgesamt so ist bei uns und was die Geschäftsfelder sind und dann mal einordnen, welche Rolle Print da eben immer noch drin spielt.
Perfekt.
Für uns ist es so, wir sind eigentlich in 4 Feldern unterwegs. Das erste Feld ist Consulting und Newsrooms. Da helfen wir Unternehmen dabei, sich richtig aufzustellen für ihre Kommunikations- und Marketingaktivitäten. Das heißt, wir machen mit den Workshops, analysieren deren Prozesse und Painpoints, machen dann Konzepte, wie die künftig besser arbeiten können, helfen auch bei der Toolauswahl und so weiter und so fort. Also wirklich so dieses, wie baue ich eigentlich meine Marketing- und Kommunikationsabteilung am Anfang richtig, damit wir eben tollen Output effizient erstellen können und damit wir eben viel Reichweite generieren und diese ganzen Dinge. Das ist so das erste Feld. Das zweite Feld ist Plattformen, digitale Plattformen. Da schauen wir uns an, wie man eben große digitale Projekte, ich sag mal, transformiert oder umbaut. Mhm. Einer der größten Cases ist da Bayer gewesen. Wir waren vor einigen Jahren mal bei Bayer und haben dort den Lufthansa-Mitarbeiterkommunikationscase vorgestellt. Und nach dem Gespräch waren die ganz angetan und haben gefragt, Mensch, könnt ihr nicht auch unser Intranet neu machen? Weil die bis dato sehr viele dezentrale Intranets überall auf der Welt hatten. Und das Ziel ist dann gewesen, fahrt diese ganzen dezentralen Intranets mal zu einem zusammen, weil wir möchten zum einen Kosten sparen und zum anderen möchten wir eben auch wirklich die Kommunikation aus der Zentrale noch ein bisschen stärker mit steuern. Und daraufhin ist ein Projekt losgegangen, was mehrere Jahre gedauert hat, was dann auch Monsanto später involviert hat, wo wir im Prinzip geschaut haben, welche Assets gibt es eigentlich überall auf der Welt, welche Stakeholder sind daran beteiligt. Und dann haben wir nach einer Erhebung im Prinzip ein neues Konzept für ein neues Intranet gemacht und das dann mit Tata als Umsetzungspartner aus Indien auch umgesetzt. Und die dritte Säule, und da wird es dann so ein bisschen klassischer und wir bewegen uns in deine Richtung, da geht es im Prinzip um das ganze Thema Content-Produktion, wo wir eben klassisch die Magazine machen, aber eben auch ganz viel digitalen Content. Du nanntest eben schon kurz den KfW-Case. Da geht es eben darum, dass Unternehmen ready-to-publish Inhalte angeliefert haben möchten von uns für interne Kommunikation oder für externe Kommunikation. Das können Medien sein wie das Arte-Magazin, was wir eben herausgeben, wo Arte einfach ein tolles Magazin mit Programmteil haben möchte, was eben darauf abzielt, Zuschauer zu binden und neue Zuschauer zu gewinnen. Das können aber auch ganz andere Sachen sein. Ich sagte vorhin schon kurz Deichmann, da geht es eben darum, über ein Magazin Schuhabverkauf zu forcieren und solche ganzen Dinge.
Das Magazin heißt, glaube ich, auch einfach Schuh, ne?
Das heißt Schuhfashion.
Schuhfashion,
genau, okay, richtig. Ja. Und es geht eben darum, wie bei der KfW, einfach total viele Einzelassets abzuliefern nach einem orchestrierten Gesamtprogramm. Mhm. Das ist das, was heute eigentlich überhand nimmt. Viele Unternehmen, wo wir mitpitchen, schicken eben ausführliche Briefings, lange Excel-Preislisten, wo man dann eben sagen muss, was kostet denn der Artikel bis 3000 Zeichen, was kostet denn das Drohnenvideo bis 2 Minuten Länge oder was kostet der Corporate-Film irgendwie mit 3 Minuten Länge, was kostet es irgendwie ein Stück zu übersetzen und so weiter und so fort. Und das ist eben was, was tatsächlich ein Gros unserer Arbeit ausmacht, also das Liefern von Inhalten für den digitalen Gebrauch. Und das letzte Feld nach der Content-Produktion ist dann bei uns eben das Distributionsfeld, wo es dann eben darum geht, diese Inhalte zu distribuieren. Ja. Und so ergibt sich im Prinzip so eine Arbeit entlang der ganzen Wertschöpfungskette. So, und jetzt aber einmal zurück zu der Frage, welche Rolle spielt Print da eigentlich noch? Man muss eben sehen, Print ist eben einfach, hat zunehmend Konkurrenz bekommen von anderen Medienkanälen und es gilt weiter eben immer noch zu schauen, was ist jeweils die beste Lösung für den Kunden. Und gerade im Bereich Mitarbeiterkommunikation zum Beispiel, wo wir stark unterwegs sind, wir machen seit einigen Jahren den Bosch Zünder, Deutschlands ältestes Mitarbeitermagazin, machen aber auch die Mitarbeiterkommunikation für Zalando, machen die Mitarbeiterkommunikation für Siemens Healthineers und ganz, ganz viele andere Unternehmen. Da ist es eben oft so, gerade wenn Unternehmen im produzierenden Betrieb tätig sind und viele Leute in den Werken haben, dass da dann eben nicht für jeden irgendwie ein Rechnerarbeitsplatz verfügbar ist und so und dass da eben oftmals Print im Zusammenspiel mit anderen Kanälen, wie zum Beispiel mit Mitarbeiter-Apps, immer noch ein ganz gefragtes Medium ist, weil es eben auch einfach so ein Zeichen von Wertschätzung ist gegenüber den Mitarbeitern, weil die es eben so gewohnt sind und man es nicht so gerne einstellen möchte, natürlich auch manchmal, weil man einen gewissen Umfang hat, um Themen, die komplexer sind, auch mal ausgiebiger zu erklären und darzulegen und weil es eben auch immer noch ein Kanal ist oder ein Medium ist, was man auf recht geschickte Weise auch immer noch distribuieren kann. Also wir machen auch einiges für BASF zum Beispiel, wo es darum geht, eben international Print zu distribuieren. Und da überlegen wir uns schon wirklich tolle Sachen. Es gibt ja Dienstleister, mit denen du dich in Arztpraxen und sowas auslegen lassen kannst. Es gibt eben die Möglichkeit, Züge in Tokio zu belegen oder Flughäfen in New York und was weiß ich nicht was. Und wenn du eben eine entsprechend hochwertige Publikation hast, die eben auch inhaltlich gut ist und wenn du eben nicht genau weißt, wer deine Zielgruppe vielleicht auch ist und wenn du es nicht nur digital machen möchtest, um das auch nochmal einzuschränken, dann kannst du natürlich eben auch tatsächlich ganz gut über Print noch Dinge gewinnen.
Aber das heißt, das steuert ihr alles von hier, die weltweite Distribution. Du hast gerade die Züge in Tokio angesprochen. Also wenn der Kunde sagt, BASF, ich möchte auf einen Zug in Tokio, dann sagt Axel Springer Corporate Solutions, kümmern wir uns
drum. Genau so ist es, ja, genau richtig. Wir sind jetzt eben im Laufe der Zeit, also in den 10 Jahren, die es uns gibt, sind wir auf ungefähr 100 festangestellte Mitarbeiter angewachsen und haben ein sehr, sehr großes Netzwerk dann an Freelancern, Subdienstleistern und allem, was man so braucht für einen guten Agenturbetrieb, sodass wir da eben auch tatsächlich die richtigen Experten für jedes Thema mit dabei haben und wirklich auch extrem komplexe Aufgabenstellungen bedienen können. Also es gab es bisher eigentlich noch nicht, dass wir mal gesagt haben, Mensch, wir trauen uns an irgendwas nicht ran oder können das nicht, sondern bis dato konnten wir wirklich extrem viele Sachen möglich machen.
Und gibt es Auslandsbüros, wenn die Kunden teilweise so groß sind, dass sie vielleicht woanders noch auch noch betreut werden müssen, in einer anderen Zweigniederlassung? Wie regelt ihr das?
Gute Frage. Also wir konzentrieren uns momentan eigentlich darauf, dass wir unsere Kunden mit deren Headquarters irgendwo im deutschsprachigen Raum sitzen haben. Das heißt, die sitzen meistens in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz. Und wenn es dann irgendwie Dinge gibt, die aus dem Ausland, die dort mit produziert werden müssen oder ähnliches, dann haben wir eben unser Netzwerk. Das heißt, wir haben den Autoren in China, wir haben da auch den Fotografen sitzen, wir haben den Fotografen in Brasilien oder den Videomacher in Russland und sowas, mit denen wir dann eben international auch produzieren können. Aber wir sind derzeit noch nicht so weit gegangen, dass wir gesagt haben, wir kümmern uns jetzt auch um Kunden, die ihren Hauptsitz irgendwo im Ausland sitzen haben, sondern da fokussieren wir momentan auch, weil Sprache natürlich immer noch was ist, was eine große Rolle spielt in Kommunikation, erstmal auf Auftraggeber aus dem deutschsprachigen Raum und weil der Markt natürlich auch da lange noch nicht abgeschöpft ist.
Ich habe aber jetzt trotzdem in deiner Antwort zweimal das Wort momentan gehört und auch noch einmal derzeit noch. Ja. Ist das, muss ja nicht nächstes Jahr sein, aber ist das irgendwas, worüber ihr nachdenkt, was die Wachstumsstrategie von Corporate Solutions angeht? Oder würdest du sagen, nee, wenn es geht, bleiben wir lieber da, wo wir sind, nämlich im deutschsprachigen Raum, weil es da eben noch so viele Kunden gibt?
Genau, also wir werden erstmal sicherlich weiter im deutschsprachigen Raum hauptsächlich aktiv sein. Das schließt nicht aus, dass wir auch irgendwann mal Kunden aus Frankreich oder Ähnlichem uns mit unter den Nagel reißen, aber momentan bleibt es erstmal der deutschsprachige Raum. Das kann man auf jeden Fall, denke ich, erstmal sagen. Trotzdem ist es natürlich für Agenturen wichtig, zu fokussieren und zu schauen, in welche Richtung sie eigentlich wachsen wollen, gerade in den derzeitigen Zeiten. Und das ist für uns natürlich schon immer ein großes Thema. Wie skaliert man eigentlich das, was wir machen, noch besser, weil vieles unserer Arbeit, gerade im Bereich Content-Produktion, ist natürlich was, was eben sehr projektlastig ist, noch nicht so sehr produktlastig und wo natürlich der Wettbewerb im Markt sehr, sehr groß ist. Also die beiden anderen großen deutschen Verlagshäuser haben auch Content-Marketing-Units, mit denen wir uns regelmäßig um Kunden kabbeln. Viele andere Agenturen drängen natürlich auch in dieses Segment und da muss natürlich jeder schauen, irgendwie, wie er dabei über die Runden kommt und wir merken eben nicht zuletzt auch bei diesen großen Pitches, dass eben viele auch probieren, über den Preis reinzukommen und dass es da eben immens wichtig ist, sich irgendwie anderweitig auch gut zu differenzieren, dass man eben auch entsprechend seinen Schnitt macht bei dem Geschäft.
Klar, jetzt hast du ein paar Mal schon euer Netzwerk angesprochen und ihr tragt ja das Netzwerk quasi auch im Namen Axel Springer. Wie groß sind da die Überschneidungen oder die Kooperationen mit anderen Bereichen des Hauses? Beschränkt sich das auf eher Backend-Technologie oder ist es auch eine inhaltliche Kooperation?
Das ist tatsächlich eher eigentlich Backend und Technologie, weil es natürlich hier im Haus so ist, dass es Chinese Walls geben soll zwischen den Publikumsmedien und unseren eigenen Aktivitäten. An diese Dinge halten wir uns natürlich auch, aber wir profitieren unglaublich davon, einfach von unseren Schwestergesellschaften zu lernen, gerade im Bereich Digitales, was dort gut ankommt, wie die produzieren, aber auch eben einfach, welche Technologien man für welche Zwecke nutzen kann und ähnliches. Das ist eben für uns ein großes Asset. Und so gehen wir auch raus. Also wenn wir jetzt mit Kunden sprechen, dann kriegen die eben oder dann kaufen die erstmal eben ja Kompetenz von Axel Springer und das kriegen die dann am Ende eben auch. Mhm. Das heißt, dieses ganze Thema journalistisches Know-how, Prozess-Know-how und Publishing-Know-how eben auch und dann eben das ganze Thema Digitalisierungs-Know-how, weil ich da auch immer noch glaube, dass wir gegenüber den anderen, die sich ja im Laufe der Zeit durch Zukäufe stark verstärkt haben, immer noch ganz gut aus uns selber heraus beraten können und hier wirklich auch ein großer Fundus an Innovationen und Wissen im Haus da ist, den wir uns eben zunutze machen können.
Wie regelst du das, wenn du den Fotografen in Indonesien brauchst? Also da hätte ich gedacht, da gäbe es vielleicht eine inhaltliche Überschneidung, dass man irgendjemanden hier im Haus fragen kann, Mensch, ihr habt da ja vielleicht schon mal eine Geschichte gemacht, kannst du jemanden empfehlen? Oder ist das wirklich so komplett losgelöst, wie du es gerade beschrieben hast, dass es da keinen Kontakt gibt?
Genau, da muss man einfach sagen, dass sich Axel Springer natürlich im Laufe der Jahre auch gewandelt hat. Das weißt du ja selber irgendwie, wie der Laden mittlerweile ist. Und so viel an internationalen Medien gibt's da dann gar nicht mehr. Das heißt also, klar, mit Ringier und so gibt's noch einiges in Osteuropa und in einigen anderen Märkten auch. Gerade eben jetzt die USA werden natürlich immer wichtiger hier fürs Haus mit. Aber wir sind da tatsächlich eben bei der Beschaffung von Fotografen, Redakteuren und sowas soweit frei und haben eben da unser eigenes Netzwerk über die letzten 10 Jahre auch ganz gut aufbauen können. Das ist ja nicht nur so, dass man da jemanden hat, der es theoretisch könnte, sondern es geht eben vor allem darum, dass man jemanden hat, von dem man auch weiß, dass er es wirklich kann.
Und zwar richtig gut.
Und zwar richtig gut, genau richtig, weil wir natürlich keinen Bock haben, unsere Kunden zu enttäuschen und denen irgendjemanden zu empfehlen, der dann irgendwie nur Grütze abliefert.
Ich habe probiert rauszufinden, was so ein paar Geschäftszahlen angeht. Da habe ich aber außer der großen Konzernbilanz nicht viel gefunden. Sprecht ihr darüber oder ist das irgendwas, wo ihr sagt, nee, das ist, läuft alles ins Konzernergebnis rein und damit ist alles gesagt?
Genau, sprechen wir nicht drüber, über das Thema. Genau, aber es ist tatsächlich so, dass wir ein ganz gutes Wachstum vorzuweisen haben und auch eine ganz gute Ergebnislage.
Wie ist das? Du hast vorhin schon den Wettbewerb angesprochen, die beiden großen anderen. Wie ist das, wenn man verliert? Wie lange beschäftigt dich das? Also ist das dann okay, komm, Haken dran, wir haben es probiert, weiter? Oder ist das irgendwas, was du persönlich nimmst?
Das haben Kollegen mir neulich mal ganz gut wiedergespiegelt. Ich bin tatsächlich relativ schnell dabei, dann Haken dran zu machen. Also wenn wir verlieren irgendwo, dann geht es natürlich erstmal darum herauszufinden, weswegen wir verloren haben. Das heißt, wir probieren das möglichst genau zu evaluieren, setzen uns danach dann entsprechend mit dem Projektteam nochmal zusammen, sprechen diese Dinge durch, dass wir eben Learnings draus ziehen. Dann heißt es aber auch tatsächlich eben einfach wieder weitermachen und auf die nächsten Dinge zu konzentrieren, weil es eben mittlerweile in so großer Regelmäßigkeit neue Anfragen gibt, dass man sich da dann nicht zu lange mit aufhalten sollte und natürlich auch nicht grämen, weil mal gewinnt man, mal verliert man irgendwie. Klar, das gehört eben zum Geschäft einfach mit dazu.
Gibt es irgendeinen Kunden, wo du sagen würdest, das muss eine bestimmte Größe haben, drunter machen wir es nicht, weil wir so viele Overheads oder was auch immer haben, die irgendwie finanziert werden müssen? Oder sagst du, ey, das Projekt ist super, damit können wir vielleicht einen Preis gewinnen, das ist ja auch immer wichtig in dem Geschäft. Wie ist da eure Herangehensweise, wenn ihr auf Akquisetour seid?
Für uns ist es eben tatsächlich super wichtig, wie gut das Ganze zu uns passt. Und wenn ich sage, wie gut passt das zu uns, dann ist eben einmal wichtig, wie gut können wir eigentlich die Kundenbedürfnisse erfüllen? Also wie gut liefern wir das und können das, was der Kunde sich da wünscht? Das ist eben was eine große Rolle spielt. Dann ist es eben so, wie gut passt das eigentlich zu unserem eigenen Team und zu unseren Mitarbeitern? Haben die da Lust drauf? Ist es ein Kunde, der denen Spaß machen könnte und solche ganzen Aspekte? Dann ist natürlich der monetäre Aspekt irgendwie, ist es gut genug vergütet, das Ganze? Und dann ist es nicht zuletzt natürlich auch irgendwie noch so ein kleiner Innovationsaspekt. Haben wir da irgendwie das Gefühl, dass wir da irgendwie neue Sachen ausprobieren können? Ist es für uns eine spannende Aufgabenstellung, solche ganzen Dinge? Und da spielt dann letztendlich eben eine große Rolle, ob wir daran teilnehmen an so einem Pitch oder eben auch einfach nicht teilnehmen.
Konsumierst du eigentlich auch noch selbst irgendwas oder hast du so viele Inhalte um die Ohren im Job, dass du sagst, oh, ich weiß, du bist Zweirad-Fan, ob nun mit Motor oder ohne Motor. Wenn ich freie Zeit habe, dann gerne auf dem Rad oder mit der Familie und bitte keine Inhalte mehr.
Also ich konsumiere tatsächlich auch noch privat, allerdings seltener im Abo. Ich habe jetzt gerade mein Geo-Special-Abo gekündigt, was ich früher immer ganz gerne gelesen habe und sowas. Und mittlerweile ist es so, ich hole mir gelegentlich gerne mal eine Motorradzeitschrift. Ich lese auch gelegentlich gerne mal eine Bike-Bild hier von den Kollegen aus dem Haus, weil mich alles zum Thema Fahrrädern natürlich auch interessiert. Sonst gerne irgendwie auch mal gute Bücher. Mein Kollege Frank Palo hat mich gerade mit allem Möglichen zum Thema Kunst überrascht. Irgendwie David Hockney, Geheimnisse alter Meister wiederentdecken und solche ganzen Sachen. Das ist jetzt gerade so angesagt. Auch tatsächlich super spannend irgendwie.
Wann liest du das denn noch?
In den wenigen Stunden, die mir zwischen Kinderbetreuung und Job noch bleiben, würde ich sagen. Also es ist tatsächlich ein bisschen seltener geworden als vorher. Aber ich lese immer noch sehr gerne und tatsächlich eben auch zum Teil noch Print. So, das ganze News-Geschäft, das kommt natürlich digital, logischerweise. Klar, Welt eben hier als
Hausmitbewohner,
kommt man nicht drum rum natürlich, aber natürlich auch Spiegel Online, Zeit und sowas. Jetzt gerade als die Business Insider-Kollegen den Morning Brew Newsletter akquiriert haben, habe ich mich für den erstmal angemeldet und das geht irgendwie so zwischendurch dann nochmal.
Okay, du hast ja einfach verdammt viel zu tun, ja? Oder gibt es noch ein vermeintliches Hobby, was noch keiner weiß?
Also hier wissen es viele. Ich weiß nicht, ob sonst jemand weiß. Ich bin Landwirt im Nebenerwerb noch. Ich komme ja eigentlich aus der Nähe von Bremen und wir haben da einen Bauernhof und geschäftsführender Gesellschafter der Thalmann GbR bin ich selber. Mein Papa ist mein Angestellter, also Landwirtschaft ist noch ein Hobby, von daher.
Kommst du da selber zu, wenn du nach Hause fährst, was zu machen?
Kaum. Also wenn ich mal nach Hause fahre, dann setze ich mich schon nochmal auf den Trecker. Wir haben mittlerweile keine Viehwirtschaft mehr. Ich habe früher auch mit Leidenschaft, mit Gummistiefeln und sowas im Schweinestall gestanden. Das gibt es mittlerweile nicht mehr, aber ab und zu eine Runde Trecker fahren ist nochmal drin.
Ich habe gerade diese Woche von einem Landwirt gelesen, der auf Twitch seine ganzen Fahrten streamt. Ich weiß nicht,
cool.
Ob du das auch
kennst.
Cool,
ja, nee, das muss ich auch nochmal machen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Ich hatte damals nach meinem Studium mal die Idee, ob wir irgendwie sowas machen wie Pimp My Pig, dass du dir irgendwie so dein persönliches Schwein irgendwie aussuchen kannst, dass du dann auch irgendwie per Webcam begutachten kannst, wo du dann eben auch sagen kannst, was es gefüttert kriegen soll und sowas so in puncto Direktvertrieb für Landwirtschaft oder so. Wir haben es nicht gemacht, aber Twitch-Treckerfahrten finde ich auch ganz geil.
Kurzer Ausblick noch, 2021 wird besser als 2020 für euch?
Das denke ich auf jeden Fall, weil wir einige ganz nette Themen so im Köcher haben, die ganz spannend werden könnten. Insgesamt wird, glaube ich, 2021 bedingt durch diese noch schnellere Entwicklung einfach auch total spannend. Es ist ja so, wir sind ja, wie wir eingangs gesagt hatten, aufgrund von Corona immer mehr und schneller auf dem Weg in die Digitalisierung. Und es ist mittlerweile eigentlich so, dass wir seit 2 oder 3 Jahren eigentlich feststellen, dass es keinen Case mehr gibt, der ohne gute Datengrundlage funktioniert. Das heißt, da wird sich rasend viel tun in der nächsten Zeit. Das ganze Thema Personalisierung wird immer wichtiger, sowohl eben einmal Inhalte zu personalisieren. Ich sagte vorhin schon CEO-Kommunikation auf LinkedIn, Ambassadors, Influencer und sowas. Dann aber eben auch tatsächlich einfach Personalisierung dadurch, dass eben so ein Stück weit Marketing-Automatisierung Einzug erhält, dass ich eben über Adobe-Targeting-Lösungen besser feststelle, okay, wer kommt denn da jetzt zu mir auf die Website und dann den passgenauen Inhalt ausspielen kann. Also das ist ein großes Thema, was uns sicherlich weiter begegnen wird. Das ganze Thema Inhalteautomatisierung wird uns sicherlich in einigen Bereichen stärker begegnen in der Zukunft. Vielleicht noch nicht so unbedingt beim Storytelling, weil dieses ganze Thema KI-Driven Journalism eben eher so für Finanz und Sport und Wetterbericht und sowas funktioniert und noch nicht so gut funktioniert beim Storytelling, aber so in der Art und Weise, wie eben das Ganze weitergehen wird und wie bestimmte Segmente eben künftig automatisiert werden, das könnte ganz spannend werden. Und was wir eben auch sehen, ist, dass es natürlich einfach zum Beispiel in bestimmten Segmenten noch wahnsinnig viel Aufholbedarf gibt. Interne Kommunikation, überall da, wo sich momentan die Mitarbeiter-Apps ausbreiten, wo wir einen Riesenbedarf sehen am Neukonfigurieren von Intranets von Unternehmen, weil eben alles mehr in Richtung Digital Workplace geht, weil es eben nicht mehr nur um Kommunikation geht, sondern auch um Services at your fingertips, wenn du jetzt irgendwo Mitarbeiter in einem großen Konzern bist und ähnliches. Ja. Also da ist noch viel los und da werden wir mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch einiges an Wandel erleben. Und im Zusammenspiel eben auch weiter dann mit dem Rückgang des klassischen Geschäftes natürlich. Also Transformation ist, glaube ich, ein wichtiges Thema für Agenturen in den nächsten Jahren noch weiter.
Ist das für euch ein Thema, Stichwort Wachstum, durch Zukäufe, dass man irgendwann sagt, da ist eine kleine Agentur, die betreut einen tollen Kunden, den wir gerne hätten. Wir kommen da nicht über einen Pitch ran. Jetzt kaufen wir den Laden einfach oder wächst ihr nur organisch?
Ja, wir sind bis dato nur organisch gewachsen, stellen uns diese Frage aber momentan immer häufiger. Und die Frage ist da eigentlich, wie wollen wir eigentlich integrieren? Also wollen wir eigentlich uns irgendwie vertikal integrieren oder wollen wir irgendwie horizontal integrieren? Mhm. Das heißt also, kaufen wir Agenturen dazu, die eher nochmal was mitbringen, was wir so derzeit noch nicht so stark ausgeprägt haben? Oder kaufen wir eben Agenturen nochmal dazu, die was Ähnliches machen wie wir, um eben einfach nochmal neue Manpower und vielleicht auch neue Kunden mit dazu zu holen? Themen, die wir momentan immer wieder haben auch, ja.
Letzte Frage, wie sehr freust du dich auf dein neues Büro?
Auf mein neues Büro freue ich mich sehr. Wer diesen Podcast jetzt gerade hört, der muss sich vor seinem inneren Auge einfach mal ganz viele Kisten und Container um uns rum vorstellen, weil hier gerade abgebaut wird. Axel Springer zieht ja gerade um und wir ziehen jetzt auch demnächst auf eine neue Fläche. Am Montag sollen wir schon auf der neuen Fläche sein, deswegen freue ich mich schon sehr, ehrlich gesagt.
Super, und ich freue mich sehr, Lutz, dass wir hier sein durften, trotz all der Umstände, die jetzt gerade drumherum bei euch passieren, Corona auch noch obendrauf. Vielen, vielen Dank. Und liebe Hörer, liebe Hörerinnen, bis zum nächsten Mal.